Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Es gibt zwar einen brüchigen Waffenstillstand, aber wann die Kriegsparteien einen echten Friedensvertrag schließen, das steht noch in den Sternen. In dem Konflikt steht aus wirtschaftlicher Sicht vor allem die Straße von Hormus im Fokus, eine der wichtigsten Handelsrouten für Rohstoffe weltweit. Und die aktuelle Krise stellt uns vor eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich wie abhängig ist die globale Wirtschaft eigentlich heute von Rohstoffen, welche sind besonders wichtig und welche geopolitischen Risiken sind bedeutsam? Welche Rolle der Nahostkonflikt spielt und warum China bei vielen strategischen Rohstoffen inzwischen eine Schlüsselposition hat und natürlich auch, was Anlegerinnen und Anleger aus all diesen Entwicklungen für ihre Geldanlage ableiten können, darüber spreche ich auch heute wieder mit DK-Volkswirtin und Rohstoffexpertin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist, auch wenn zu einem nicht ganz so erfreulichen Thema.
Hallo Tanja, du hast wirklich recht. Das ist gerade nicht wirklich erquicklich, aber ich freue mich auch darauf, dass wir uns über dieses Thema unterhalten.
Gabriele, wir verfolgen ja beide ganz gerne die Nachrichten und die Straße von Hormus ist nach wie vor in aller Munde. Warum schauen denn die Märkte so genau auf diese kleine Meerenge im Persischen Golf und was hat das mit der Angst vor einer möglichen Energiekrise zu tun?
Um ehrlich zu sein, Tanja, ich musste am Anfang der Krise sogar noch mal nachschauen, wo die Straße von Hormus überhaupt ist. Und die ist wirklich irgendwo weit weg von dem, was ich sonst so auf der Weltkarte anschaue. Und trotzdem hat sie eine Wahnsinnsbedeutung, weil 20% des weltweiten Öltransports geht durch sie. Und übrigens, es ist nicht nur Öl, sondern es sind auch weitere wichtige Energierohstoffe, weitere sonstige Rohstoffe. Und was dazu kommt, es sind 10% des globalen Handels, was da durchfließt. Und der Punkt ist eben, wir dürfen bei diesen Diskussionen da kommt nicht raus, was wir unbedingt brauchen. Es geht nicht nur darum, sondern durch diese Straße von Hormus geht auch viel rein, nämlich in die Länder, die dort angrenzen an den Persischen Golf oder in der Nähe sind, die leben davon, dass da Lebensmittel durchgehen, dass da wichtige sonstige Güter und Rohstoffe durchgehen für diese Länder. Und man muss auch da bedenken, dass in den Ländern zurzeit zum Teil Nahrungsmittelknappheit herrscht. Übrigens eins noch, auch jetzt gleich am Anfang, viel von den Energierohstoffen, also gerade von dem Rohöl, geht nach Asien, nicht nach Europa, nicht irgendwo anders hin. Also das heißt, es ist auch besonders Asien, was jetzt darunter leidet.
Und würdest du denn sagen, dass wir aktuell schon von einer Energiekrise sprechen können, weil diese Rohstoffe weder rein noch rausgehen?
Bei uns definitiv nicht, sonst würden wir es ja merken an der Tankstelle, dass irgendwie die Preise wahnsinnig hoch sind, das sind sie nicht. Aber in Asien, in einzelnen Ländern, ganz klar ja, das kriegen wir alle gar nicht mit, aber in wie vielen armen asiatischen Ländern im Augenblick nicht nur Energie, sondern auch Nahrungsmittel fehlen, das ist wirklich dramatisch.
Und die Ausnahme ist aber China?
Definitiv ja. Und da ist dann eben der Grund, dass China Reserven hat, strategische Reserven angelegt hat, schon vor langer Zeit in enormer Menge. Und die leben jetzt davon, dass sie jetzt diese Reserven auch aufbrauchen. Die anderen Länder konnten sich das gar nicht leisten. Und die anderen Länder können sich auch den hohen Preis, den hohen Ölpreis nicht leisten. Das macht dann den Unterschied. China ist reicher und hat vorausschauend agiert.
Und ich glaube, das schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Der Krieg im Nahen Osten dauert ja schon seit Ende Februar. Wenn du sagst, dass jeden Tag so viel Rohöl für den Rest der Welt fehlt, wie kann es denn sein, dass wir immer noch keinen echten Mangel erleben?
Die ganze Welt hat strategische Reserven angelegt. Also nicht nur China, was ich eben schon erzählt habe, sondern ganz viele Länder. Das war damals die Erfahrung sogar schon aus der Zeit von Anfang der 70er und auch Anfang der 80er, als Rohstoffe, Rohöl ja auch mal ausging, haben alle strategische Reserven angelegt, sowohl Staaten als auch Unternehmen. Da wird jetzt was freigegeben, also das macht es einfacher. Und man muss immer wieder staunen, irgendwie gibt es dann da halt doch eine große Flexibilität und irgendwie hat man reagiert und es ist immer noch nicht problematisch, obwohl der Krieg ja schon eine ganze Zeile dauert.
Aber wenn man diese Reserven jetzt abbaut, damit es nicht zu Versorgungsengpässen kommt, wie lange kann das denn gut gehen? Weil selbst eine Reserve ist ja irgendwann mal alle.
Und Tanja, die Frage, die du jetzt stellst, da, also da sitzen wir jetzt sogar schon seit einigen Tagen, ja sogar Wochen da und staunen, weil wir bei diesen strategischen Reserven, die ja angelegt wurden, gedacht haben, also wir haben ausgerechnet, wie viel werden die ungefähr freigeben, wie lange reicht das, wir hatten gerechnet und wir haben eigentlich gedacht, dass so jetzt Anfang, Mitte Juni, dass es jetzt wirklich eng wird, aber ich habe den Eindruck, dass also die Rohölmärkte sind zumindest jetzt entspannt, der Rohölpreis ist sogar relativ niedrig, längst nicht so hoch, wie er zwischendurch schon war. Und ganz besonders bei Flugzeugbenzin, beim Kerosin hat man zwischendurch drüber geredet, dass es knapp wird, Dieselheizöl hat man es gedacht und im Augenblick redet man nicht mehr viel drüber. Also es scheint, dass da mal wieder eine große Flexibilität stattgefunden hat.
Aber wie kann das eigentlich sein? Also du hast es gerade schon gesagt, zwischenzeitlich war ja der Preis an der Zapfsäule schon etwas höher. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass das wirklich einen Einfluss auf die Leute zumindest hier hatte. Es sind ja nach wie vor unendlich viele Autos auf den Straßen gewesen. Also man hat ja eine Zeit lang gemunkelt, gibt's jetzt so ein Sonntagsfahrverbot oder sowas. Das ist ja alles nicht der Fall gewesen.
Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass der Konsum weitgehend normal weiterläuft mit, von dem Rohöl. Und Punkt eins ist natürlich, dass der größte Verbraucher von Rohöl, China, die ziehen deutlich weniger vom Weltmarkt ab, weil sie jetzt ihre strategischen Reserven angegriffen haben. Und wie gesagt, die sind riesig. Zweitgrößter Verbraucher USA, die versorgen sich selbst. Das ist auch kein Thema. Die asiatischen Länder, von denen ich vorhin erzählt habe, die wegen des hohen Preises ihren Verbraucher drastisch nach unten genommen haben. Und plötzlich ist eben dieses, es fehlen, weiß ich, 5-10% jeden Tag von dem Rohöl, weil es nicht rauskommt aus dem Golf. Das ist dann plötzlich nicht mehr so ein großes Problem, weil viel Anpassung stattfindet. Und man darf nicht vergessen, auch bei uns, auch wenn die Straßen immer noch voll sind, aber wenn der Benzinpreis höher ist, und das ist er ja als vor dem Krieg, dann ist es schon so, dass Menschen tendenziell weniger verbrauchen und ein bisschen mehr sparen. Und am Ende muss man einfach sagen, man schaut dann auch, wenn Preise höher sind, auf Alternativen, wo kriegt man sonst noch her oder was kann man sonst machen, um seine Energie zu gewinnen.
Und jetzt haben wir vor allem über den Ölpreis und über Energie gesprochen. In euren Marktanalysen weist ihr aber darauf hin, dass eine anhaltende Blockade der Straße von Hormus ja noch viele weitere Produkte und Rohstoffe betrifft. Nahrungsmittel hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Und dass das viel weitreichendere Folgen hätte als nur, ja, wir haben jetzt vielleicht ein bisschen höhere Benzinpreise.
Oh ja, Tanja. Und wenn du sagst Nahrungsmittel, habe ich ja vorhin gesagt, die werden nicht rein transportiert. Das heißt, die Menschen gerade im Iran haben auch Hunger, haben wirklich Mangel überall. Aber das Thema Nahrungsmittel hat auch nochmal eine andere Dimension, nämlich was da noch rauskommt aus der Straße von Hormuz. Es ist Ammoniak. Der wird aus Erdgas produziert, das fehlt im Augenblick. Und aus Ammoniak macht man Harnstoff und aus Harnstoff macht man Dünger. Und Dünger braucht man, um Nahrungsmittel zu produzieren. Also das heißt, da wo jetzt dieser Mangel ist an Dünger oder Dünger teurer wird, wird das in absehbarer Zeit dann zu Nahrungsmittelmangel führen. Also das ist so ein Punkt, der wirklich gravierend ist, diese Angst um die Dünger nicht zu unterschätzen. Der zweite große Punkt, über den wir reden, ist das Helium. Helium ist auch so ein Abfallprodukt von der Erdgasproduktion. Das kommt einfach mit raus. Und Helium braucht man für die Produktion von Computerchips, damit da kein Sauerstoff dran kommt. Dann macht man das Helium oder gibt man das Helium dran. Und Helium ist wirklich knapp geworden. Und das könnte, wenn das jetzt so weitergeht, auch dazu führen, dass man Computerchips nicht mehr so stark produzieren kann. Und Computerchips brauchen wir, das wissen wir alle, ganz dringend für diese künstliche Intelligenzgeschichten. Also das sind so Dinge, die können dann die Lieferketten und überhaupt diese ganzen Abläufe dann ganz schön stören. Und eins vielleicht noch, also du merkst schon, das ist ganz viel, ich werde auch nicht alles erzählen, aber eins noch, was ich auch spannend finde, Rohöl wird ja nicht nur benötigt für Benzin, sondern aus Rohöl wird auch ganz viel anderes produziert, wie Kunststoffe, Lacke, Medikamente, Kosmetika, auch nicht zu vergessen. Und ich habe kürzlich in der Zeitung einen Artikel gelesen, in Japan werden jetzt die Verpackungen für Chips, war das glaube ich, also zum Essen, keine Computerchips, die sind so knallbunt bei denen und die werden jetzt im Augenblick nur noch schwarz-weiß produziert, weil Lacke und diese Farben eben für diese Plastiktüten so teuer geworden sind oder sogar so knapp geworden sind, dass man jetzt eine Alternative gefunden hat. Und auch daran merkt man es dann, dass es eine Knappheit gibt, aber eben, dass es auch Reaktionen gibt.
Also Unternehmen, die flexibel bleiben und vielleicht machen sie das ja auch langfristig, wenn man dadurch den Ölverbrauch für Chipstüten reduzieren kann. Aber würdest du sagen, dass damit auch die relativ starken Marktbewegungen der vergangenen Wochen zusammenhängen mit diesen Lieferketten?
Ja, definitiv. Und am Ende ist es, also wenn du die starken Marktbewegungen ansprichst, am Ende ist es immer dieses Hoffen und Bangen der Märkte, wird die Straße von Hormuz wieder befahrbar? Also reichen die Reserven noch? Geht das alles noch, bis dann endlich Frieden herrscht? Und ich habe das noch selten so stark erlebt, wie jetzt in den letzten Wochen, dieses Auf und Ab. Also einen Tag hoffen, da geht's wieder drum, wir haben Waffenstillstand, wir haben Friedensverhandlungen, das sind bald abgeschlossen, dann jubeln alle, dann geht der Ölpreis runter, dann gehen die Aktien hoch, dann gehen auch die Renditen runter, man kann an Rentenmärkten dann wieder ein bisschen Gewinne einfahren. Und am nächsten Tag, da ist dann wieder irgendeine Bombe gefallen oder irgendein Angriff hat stattgefunden. Und zack, geht dann der Ölpreis wieder hoch, dann gehen die Aktienmärkte wieder runter. Also es ist wirklich so ein Auf und Ab. Aber auch da muss ich staunen, weil es ist nur ein Auf und Ab. Es ist keine Abwärtstendenz, also kein Trend, wo man jetzt sagen würde, man kriegt so langsam Panik, sondern es ist immer noch viel Gelassenheit, nur Auf und Ab.
Und ein bisschen schwingt es ja schon mit in dem, was du uns jetzt berichtet hast. Aber wenn wir auf die Themen Wirtschaftswachstum, Inflation und Zinsen schauen, was würdest du sagen, hat das alles für Auswirkungen? Also werden die Notenbanken auch wieder auf beispielsweise die Energiepreissteigerungen reagieren?
Boah, Tanja, ich habe ja gerade so gelassen gesagt, naja, das geht nur auf und ab. Aber natürlich sind die Energiepreise ganz stark angestiegen. Und wie gesagt, die folgen dann für die Nahrungsmittelpreise. Und ja, die Inflationsraten sind wieder deutlich höher. Hatten wir bis Februar noch gedacht, dass die Inflation völlig easy so Richtung 2% läuft und da bleibt, gehen wir plötzlich wieder Richtung 3%. Und zwar in Deutschland, in Euroland, in den USA, gerade in Emerging Markets sind die Inflationsraten sogar jetzt schon deutlich höher. Und das heißt eben, wo ich vor ein paar Wochen noch ganz entspannt gesagt habe, Leute, die Leitzinsen gehen seitwärts, in den USA vielleicht noch ein bisschen runter, würde ich jetzt mal sagen, in Euroland ist die Tendenz, dass wir jetzt 1 bis 2 Leitzinserhöhungen bekommen um 25 Basispunkte. Also da geht schon ein bisschen nach oben. Das ist jetzt noch nicht dramatisch, das ist nicht stark bremsend, aber da muss die EZB was tun gegen die Inflation. In den USA ist es so, dass man jetzt, wo man noch gedacht hat, naja, die kriegen noch 1, 2 Leitzinssenkungen, denkt man eher dieses Jahr keine Leitzinssenkung mehr. Man redet schon drüber, ob eine Leitzinserhöhung kommt. Und es ist schon so weit, dass Herr Trump, der ja die ganze Zeit Druck gemacht hat mit Leitzinsen senken in den USA, dass er jetzt schon viel vorsichtiger wird und so Sprüche macht mit bitte, bitte keine Leitzinserhöhung. Also man merkt auch, er hat gelernt. Und zum Thema gelernt. Wir hatten eine Wahnsinnsinflationswelle in den Jahren 2021, 22 und noch 23. Und alle Notenbanken, gerade die großen, EZB, Fed, haben Respekt, dass das wiederkommt. Und je länger die Ölpreise, Energiepreise hoch bleiben oder sogar nochmal steigen, desto größer das Risiko, dass eine weitere Inflationswelle kommt. Und deshalb ist es gut, dass da jetzt mit der Geldpolitik auch gleich gehandelt wird.
Und wir wissen ja auch, das bedeutet immer auch Belastungen für Staaten und Unternehmen und letztendlich ja auch für die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher.
Gerade die Menschen, die Schulden haben. Für die ist es schwierig, weil jetzt die Zinsen für die Schulden wieder ansteigen. Und wenn ich Schulden habe und die Zinsen steigen, dann kann mich das so stark belasten, dass ich vielleicht in die Insolvenz gehe. Das gilt für Private, das gilt für Unternehmen, das gilt auch für Finanzunternehmen, die hochverschuldet sind. Und das Risiko hat man jedes Mal aufs Neue, wenn Zinsen auch so unerwartet jetzt wieder ansteigen, dass da vielleicht aus irgendeiner Ecke dann eine Verschuldungsgeschichte kommt. Es sieht nicht so aus, auch deshalb nicht, weil die Zinsen nur moderat steigen, aber es tut weh. Und gerade eben, wenn ich Schulden habe und die Zinsen dann steigen. Andersrum muss man natürlich auch sagen, wer spart, wer gerne mit sicheren Zinsen spart, für den ist es eine Freude, weil die sicheren Zinsen gerade wieder ein bisschen ansteigen.
Das stimmt. Jetzt haben wir wieder viel über Rohstoffe im Zusammenhang mit Energie oder mit Rohöl gesprochen. Was gibt es denn noch für Rohstoffe, über die ihr Volkswirte zurzeit viel diskutiert?
Wenn ich so ein Beispiel rausziehe, Aluminium ist ein ganz großes Thema. Aluminiumproduktion ist höchst energieintensiv. Und wenn die Energie jetzt teurer wird, dann wird Aluminium teurer. Und Aluminium braucht man immer und überall. Das ist ein Leichtmetall, das kann ganz viel leisten. Das ist gerade ein großes Thema. Der Aluminiumpreis ist auch deutlich gestiegen. Und dazu muss man wissen, dass im Persischen Golf sehr viel Aluminium produziert wird, weil dort natürlich die Energie sofort zur Verfügung steht, günstig ist. Und das Aluminium kommt nicht raus. Also es wird gerade knapp. So ganz nebenbei, eigentlich ist China der weltgrößte Aluminiumproduzent, aber das hilft mir nichts, wenn so ein großer Teil aus der Straße von Hormuz eben fehlt.
Und ist Kupfer beispielsweise für euch auch ein Thema? Das ist ja auch ein Metall, das sehr vielfältig einsetzbar ist.
Ja, und zwar gerade in Bauindustrie braucht man es ja und man braucht es für elektrische Leitungen, also in diesem ganzen Thema Netzausbau, Stromverfügbarkeit. Interessanterweise ist das nichts, worüber wir viel reden. Der Kupferpreis ist zwar auch gestiegen und zwar fast so stark wie Aluminium, aber darüber diskutieren wir es seltsamerweise nicht. Seltsamerweise, naja, Kupfer wird einfach viel in China benötigt, weil die dort immer noch relativ viel bauen und das ist weit weg. Bei uns ist das einfach, also sagen wir mal, das bisschen, was wir dann für den Strom brauchen, da redet man nicht so viel drüber.
Und noch ein Thema, das mich interessiert, wären die seltenen Erden, weil auch die braucht man ja für die ganze Tech- und KI-Branche.
KI, das stimmt. Und dann kommt noch dazu alles Mögliche mit Stromnetzen. Also wir brauchen ja mehr Strom, nicht nur für KI, sondern auch für Ausbau von regenerativen Energien und so weiter. Und deshalb sind die seltenen Erden weiterhin ein Riesenthema. Jetzt nicht durch die Straße von Hormuz, weil das ist da nicht das Nadelöhr. Die kommen ja eher aus China. Und die seltenen Erden, das unterschätze auch ich immer wieder. Ich habe kürzlich mit einem Unternehmer geredet, der einfach so einen kleinen mittelständischen Metallbearbeitungsbetrieb hat. Und der hat mir erzählt, dass man seltene Erden auch braucht, um Metalle zu härten. Heutzutage braucht man viel härtere Metalle als noch vor ein paar Jahren, Jahrzehnten. Und das ist, wie gesagt, abseits von dem Thema von der Straße von Hormuz ein ganz großes Thema, weil seltene Erden ja auch knapper werden.
Und du sagst jetzt schon, insbesondere für Zukunftstechnologien braucht es ja verschiedenste Rohstoffe und die sind auch außerhalb des Nahen Ostens. Nichtsdestotrotz laufen die Handelsbeziehungen ja auch da nicht immer reibungsfrei, wenn wir jetzt beispielsweise mal über China und die USA nachdenken. Kannst du uns dann dazu noch ein aktuelles Beispiel geben?
Ja, wenn du sagst China, USA, China ist ja der größte, mit Abstand der größte Produzent von seltenen Erden. Das hat mehrere Gründe. Klar, die haben seltene Erden zur Verfügung bei der Produktion, aber sie können sie eben auch günstig produzieren und sie halten es aus, dass es sehr dreckig ist, die Produktion von seltenen Erden. Es gibt ja zum Glück seltene Erden auch an anderen Stellen der Welt, aber China hat gewissermaßen fast ein Monopol darauf und man braucht die für Elektromotoren. Man braucht die für permanente Magnete und die braucht man gerade so in Sachen Windkraft ganz stark. Ich habe es gesagt, für Härtung von Metallen. Moderne Verteidigungsindustrie, ganz großes Thema auch, wenn man sagt, man will wieder mehr investieren in Rüstung, in Verteidigung. Und China kontrolliert viele dieser seltenen Erden, dieser Rohstoffe und China kontrolliert auch die Produktion. Das heißt, für den Augenblick ist das schon was Kritisches, also wir sind da abhängig. Aber auch da will ich wieder Entlastung bringen. Da denkt man immer Katastrophe, wenn die dann aufhören, das zu liefern. Aber es gibt überall auf der Welt seltene Erden und man muss dann nur eben die produzieren, die auch verarbeiten. Da kann man umstellen. Der Preis muss nur hoch genug sein und dafür ist es wohl jetzt noch nicht knapp genug.
Jetzt klingt das alles für mich wieder nach recht viel Unsicherheit und auch noch keine absehbare Lösung für diese Probleme und Konflikte, die wir diskutiert haben. Was würdest du denn sagen, wie sollen sich Anlegerinnen und Anleger in solchen Zeiten verhalten?
Jetzt frage ich mich, wenn du mich das fragst, meinst du dann so die Anlage in Rohstoffen oder ganz allgemein in Geldanlagen?
Ich würde sagen allgemein, weil wir haben ja gerade von dir gelernt, dass alle Unternehmen Rohstoffe brauchen.
Okay, und die dann wiederum am Aktienmarkt oder am Rentenmarkt. Okay, vielen Dank.
Aber vielleicht kannst du auf das andere auch noch kurz eingehen.
Okay, kann ich machen. Also zum einen generell Geldanlage. Das ist jetzt eine Krise. Die trifft uns im Augenblick hart. Wir haben den Eindruck, dass es eine ganz außergewöhnliche Krise ist, ganz schwierige Zeit. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, das haben wir jedes Mal, in jeder Krise. Ich habe schon viele Krisen miterlebt in den letzten 25 Jahren, die ich bei der DK Bank arbeite. Also macht euch bitte bewusst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist eine Krise, die wird vorbeigehen. Ich habe es ja mehrfach auch schon erwähnt, was auch immer an Problemen auftritt, man wird flexibel darauf reagieren. Wichtig ist am Ende immer, die Weltwirtschaft wächst und überraschenderweise wächst sie auch jetzt. Allein die US-Wirtschaft, die weiterhin kräftig wächst. Europa ist eher so im stagnationsleichten Wachstumsmodus, okay, aber der Rest der Welt wächst. Und das heißt insgesamt, trotz aller Probleme, die Unternehmen erwirtschaften steigende Gewinne. Und ganz besonders die Unternehmen im Tech-Bereich, KI, da wächst weiterhin. Und das ist auch das, was so das globale Wachstum gerade ganz stark treibt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt am Ende, Tanja, wenn du sagst, was würde ich jetzt im Augenblick machen? Das Gleiche wie immer. Nämlich, wer sein Vermögen breit streut über unterschiedliche Anlageklassen Und da könnt ihr gerne auch Rohstoffe reinnehmen, das so ein bisschen, aber bitte immer nur als Beimischung, weil das ist schon eine ganz schön schwierige Anlageklasse. Wenn ihr streut über Regionen, über Branchen, ganz besonders eben auch immer weltweit denkt, dann seid ihr so robust gegen solche Krisen, dass ihr sogar in der Krise selbst jetzt nicht allzu viel Dramatisches erlebt, aber viel stärker noch, es geht ja um das langfristige Geldanlegen und die Weltwirtschaft wächst, sie wächst weiter. Und wenn mal eine Krise ist, eine kurze Rezession, danach wächst sie wieder weiter. Also ganz klar, reagiert nicht auf einzelne Schlagzeilen, auf Schreckensnachrichten, sondern denkt langfristig bei eurer Geldanlage.
Jetzt haben wir über ganz viele verschiedene Themen gesprochen. Was sind denn für dich so die drei wichtigsten Botschaften oder Erkenntnisse rund um Rohstoffe, die unsere Hörerinnen und Hörer aus dieser Folge mitnehmen sollten?
Wenn ich es mal ganz stark auf Rohstoffe konzentriere, so der erste Punkt, gerade beim Öl, das ist immer wieder Auslöser für eine Störung von der Weltwirtschaft. Das ist ganz klar. Und Öl ist und bleibt der Schmierstoff der Welt, auch in der digitalisierten Welt. Also wir brauchen Rohöl, diese Rohstoffe rundherum für alle mögliche Produktion. Das habe ich nochmal neu gelernt. Also wir sind nicht raus aus dem Zeitalter des Rohöls. Zweitens, gerade Thema für so rohstoffarme Länder wie Deutschland, wir müssen noch stärker darauf achten, dass wir Rohstoffe sichern, dass wir Lager, strategische Lager anlegen, dass wir unterschiedliche Quellen für diese Rohstoffe haben, also dass wir auch als Land, als Volkswirtschaft Risiken verteilen und minimieren. Und drittens, jetzt bin ich bei den Anlegerinnen und Anlegern, es ist und bleibt wichtig, dass wir langfristig denken, dass wir breit streuen und dass wir auch auf das langfristige Wachstum der Weltwirtschaft vertrauen. Und wenn wir breit gestreut haben, dann ist es immer noch die beste Antwort auf geopolitische Unsicherheit. Die Krisen, die kommen und die gehen auch wieder. Und die nächste Krise kommt bestimmt auch wieder. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, wenn wir das beherzigen, diese Anlagestrategien, dann können wir auch in solchen Krisen gelassen bleiben. Und nochmal das Loblied auf die Marktwirtschaft. In Marktwirtschaften reagieren Unternehmen und Verbraucher flexibel, finden Alternativen. Und das Leben geht weiter. Und das ist das Wichtige für mich.
Ja, vielen lieben Dank, Gabriele. Das war wieder sehr spannend und ich habe auf jeden Fall neue Perspektiven mitgenommen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt bei Rohstoffen auch immer zuerst nur an Öl und Gas gedacht. Und das Thema ist ja noch viel, viel breiter. Und vielen Dank auch, dass du uns ein bisschen Mut gemacht hast, dass Krisen auch wieder vorübergehen können. Und falls ihr noch Fragen an Gabriele habt oder auch Themenwünsche für unseren Podcast, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast@deka.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.
Bis bald.